SWR 2 Forum.
Maler des Umbruchs. Wie revolutionär war Giovanni Battista Tiepolo? Am Mikrofon ist Susanne Kaufmann. Seine Zeitgenossen priesen ihn als den besten Maler Venedigs. In Deutschland ist Tiepolo vor allem durch seine Fresken für die Würzburger Residenz bekannt. Er lebte in einer Zeit des Übergangs. Als Hofkünstler noch fest verankert im Barock, stellt er mit Stift und Pinsel das bestehende System in Frage. Die Macht der Bischöfe und Fürsten, aber auch die festen Konventionen der Malerei. Sein Werk illustriert eine Zeitenwende. Tiepolo starb im März vor 250 Jahren. Aus diesem Anlass widmet ihm die Staatsgalerie Stuttgart jetzt eine große Ausstellung, kuratiert von Dr. Annette Heuer. Frau Heuer, es ist die erste Tiepolo-Ausstellung in Deutschland seit 23 Jahren. Ist Tiepolo in Deutschland vergessen worden?
Nein, das kann man so nicht sagen, denn das Verdienst dieser großen Ausstellung vor 23 Jahren in Würzburg in der Residenz war, dass uns in Deutschland vor Augen geführt wurde, was Tiepolo für ein virtuoser, farbenprächtiger Maler ist. Das sind Welten voller Licht und Fantasie, die er da entwirft. Und darauf können wir jetzt in der Staatsgalerie aufbauen, wenn wir 2019 wieder eine Ausstellung zeigen. Aber diesmal Werke aus allen Schaffensphasen Tiepolos. Seine frühen Gemälde, seine späten Gemälde und vor allem alle Medien. Leinwandbilder, Zeichnungen, Radierungen. Wir wollen die Vielfalt des Œuvres Tiepolos vor Augen führen.
Trotzdem seit 23 Jahren keine Ausstellung mehr. Die davor hat Dr. Peter Krückmann gemacht. Er war Museumsdirektor bei der Bayerischen Schlösserverwaltung und hat in dieser Funktion unter anderem die Tiepolo-Gemälde in der Würzburger Residenz betreut. Herr Krückmann, Tiepolo schuf dort das bis heute größte zusammenhängende Deckenfresko der Welt. 19 mal 32 Meter. Das ist größer als die Sixtina, das Deckengemälde von Michelangelo. Aber aus der Sixtina kennt jeder ein Bild, nämlich die Erschaffung Adams. Wer kennt ein Bild von Tiepolo? Wenn Sie mich als Kunsthistorikerin noch vor kurzem gefragt hätten, ja, dann hätte ich gesagt, Tiepolo, das ist der mit den fantastischen Deckengemälden. Aber sonst hätte ich nichts gewusst. Woran liegt das?
Ja, das ist schwer zu sagen. Also es gibt sicher sehr viele Künstler, hochbedeutende Künstler, die heute nicht so populär sind, obwohl eigentlich Tiepolo mindestens unter den interessierten Kunstkennern oder Kunstliebhabern schon einen großen Namen hat. Deswegen heißt ja auch die Ausstellung so, der bedeutendste Maler des 18. Jahrhunderts in Venedig. Und ja, Rom, Vatikan, Michelangelo, das sind Namen, die sind viel geläufiger als Residenz Würzburg. Aber ich denke, er ist schon sehr bekannt. Und als wir diese Ausstellung machten, da hatten wir eine riesige Resonanz. Und die gingen auch nach Italien. Und die Italiener, die waren sehr überrascht, eigentlich ziemlich sauer, dass das bedeutendste Werk ihres großen Meisters nicht in Italien oder Venedig sich befände, sondern in Deutschland, in Würzburg. Also stimmt nur zur Hälfte, dass er nicht so bekannt ist, aber zur anderen Hälfte ist er sehr bekannt, was ja auch den Zuspruch bei der Ausstellung gezeigt hat.
Mein dritter Gast ist Dr. Arne Kersten aus Wuppertal. Er arbeitet als Privatdozent am Historischen Seminar. Herr Kersten, wie erklären Sie sich denn diese Diskrepanz zwischen Tiepolos Bedeutung und seinem Bekanntheitsgrad?
Nun, Tiepolo ist vor allem ein Maler einer Spätzeit, nicht? Er ist ein Maler im Venedig des 18. Jahrhunderts, das den Scheitelpunkt seines Glanzes, auch seiner politischen, wirtschaftlichen Bedeutung lange überschritten hat. Wenn wir heute Tizian hören, dann denken wir an das Venedig auf dem Höhepunkt seines Ruhmes. Wenn wir Michelangelo hören, dann ist es die Glanzzeit der Päpste und der Renaissance. Leonardo oder dann im Barock Caravaggio, das sind Leute, die in einer Epoche tätig sind, auch in einem Umfeld tätig sind, das eine europäische Ausstrahlung hat. Das hat Venedig im 18. Jahrhundert, jedenfalls aus unserer Perspektive heute, nicht mehr. Die Stadt ist nach wie vor ein wichtiger Touristenmagnet. Das ist das Ziel der Grand Tour der europäischen Aristokratie. Aber es ist eher eine passive Attraktivität. Tiepolo steht in seiner ganzen Kunstfertigkeit, in seiner europäischen Wirkung allein. Er ist ein Maler einer Spätzeit und ich glaube, das ist ein wesentlicher Grund dafür, dass er, Herr Krückmann hat ja vollkommen recht, schon bekannt ist, aber nicht so bekannt ist, nicht so emblematisch für die Epoche steht, in der er gewirkt hat, wie andere Maler der Renaissance und des Barock in Rom oder eben dann auch in Venedig.
Ich denke, ein Punkt liegt schon auch in der Materialität seiner berühmtesten Werke. Herr Krückmann, Sie haben das gesagt, das sind nämlich Fresken, das sind wandfeste Werke, die kann ich natürlich nicht ohne weiteres in der Welt herumschicken. Das ist jetzt der Vorteil bei so einer Ausstellung wie der, die wir hier in Stuttgart zeigen. Wir sind eben darauf angewiesen, mobile Werke, eben Leinwandbilder, aber auch Grafik zu zeigen. Und da hat sich für mich gezeigt, dass Tiepolo unterscheidet, mache ich offizielle Kunst oder mache ich private Kunst? Und gerade das, was Sie sagten, Herr Carsten, über die Zeitenwende, das kann man oft aus seinen sozusagen privaten Werken sehr viel genauer herauslesen als aus diesen großen offiziellen Dekorationsaufträgen.
Lassen Sie uns doch erst noch mal ein bisschen auf Tiepolos Leben, auf seinen Werdegang schauen. Er war ja tätig vor allem in Venedig, in der Stadt, in der er geboren wurde, 1696. Herr Carsten, von dem Venedig-Tiepolos von damals, wie viel steht da heute noch?
Oh, da steht fast alles. Das hat sich gut erhalten. Aber von der Lebenswirklichkeit, die Tiepolo kennenlernte in seinen Jugend- und Kinderzeiten, von der ist nichts mehr übergeblieben. Nicht erst durch die Entwicklung des 19. und 20. Jahrhunderts, sondern eben durch den Untergang der Republik 1797. Damit endet die staatliche Selbstständigkeit der Republik Venedig. Und die gesamte gesellschaftliche Hierarchie, in der ein Maler wie Tiepolo sich wiederfand in einer Tradition, die über bald ein Jahrtausend staatlicher Selbstständigkeit zurückreichte, sehr große Triumphzeiten im Spätmittelalter und früher Neuzeit in der Renaissance hatte, als Venedig im Stile einer europäischen Großmacht agierte, als Wirtschaftsmacht, ein Handelsreich bis nach Zypern, Kreta gehörte dazu, entwickelt hatte. Und dieses Reich schrumpfte nach und nach, die wirtschaftliche Bedeutung schrumpfte. Und wie ich schon sagte, Tiepolo wird in eine Stadt geboren, die den Scheitelpunkt ihrer politischen und wirtschaftlichen Bedeutung längst überschritten hatte. Es ist tatsächlich eine Spätzeit, die er erlebt, in der mehr und mehr der Glaube an die Zukunft dieses Staatswesens der eigenen Führungsschicht abhanden kommt.
Wie kam es, dass er Maler wurde? Sein Vater war ja Kaufmann, wohlhabender Kaufmann.
Auch das ganz emblematisch, dass die alten strukturellen Traditionen aufbrechen, Maler, Handwerker, das war kein allzu angesehener Beruf. Man konnte natürlich in der Renaissance, Tizian ist das beste Beispiel, Ruhm erlangen, aber es ist eigentlich ein bürgerlich kleiner Handwerkerberuf. Dass er aus einer Kaufmannsfamilie in diesen Beruf wechselt, ist eigentlich eher ein sozialer Abstieg, dass dann wieder seine Söhne auch Maler werden, dass den Beruf des Vaters weiter ausüben, das wäre dann wieder eine Rückwendung zur Tradition, in der eben die Malerei überhaupt, die auch die anderen Künste oft Familienbetriebe beleben und über die Zeit pflegen.
Das ist jetzt für mich sehr spannend, was Sie da sozusagen aus sozialgeschichtlicher Perspektive sagen, weil eines der Highlights der Ausstellung, was wir gleich am Anfang zeigen, ist ein Bild, was Tiepolo im Alter von knapp 30 Jahren, also als junger Mann, gemalt hat. Eine Darstellung des antiken Malers Apelles. Und manche Forscher sagen, in dem Apelles hat sich Tiepolo selbst porträtiert. Und schon in diesem frühen Bild wirft Tiepolo einen ganz kritischen Blick auf die Verhältnisse zwischen Maler und Auftraggeber. Er zeigt diesen berühmten Maler Apelles im Palast des Königs Alexander der Große. Und der Maler ist dabei, die Geliebte des Königs, Campaspe, zu porträtieren. Und dieses Thema hat eine ganz lange Tradition. Normalerweise zeigt man den Künstler als gleichberechtigt mit dem König. Und bei Tiepolo ist es anders. Der Künstler ist ganz eindeutig in einen schattigen Bereich dieses Palastes verbannt. Der Künstler muss sich umdrehen, um sein Modell zu sehen. Er wird also gedemütigt. Das heißt, Tiepolo befragt in diesem Gemälde ganz kritisch dieses Verhältnis Künstler-Auftraggeber und demonstriert letztlich die Abhängigkeit, in die sich Maler angesichts mächtiger Geldgeber begeben oder begeben müssen.
Ich habe das Bild hier gerade vor mir liegen. Interessant ist da ja auch die Farbigkeit. Also er sitzt da auf so einem kleinen Schemel in dunkle, braune Gewänder gekleidet. Und ja, es sieht fast so aus, wie wenn er einen Buckel hätte und so halb wie ein Quasimodo nach hinten einmal so rumschaut. Und ja, fast ein bisschen, ich weiß nicht, dümmlich, perplex, karikiert, erstaunt. Ja. Also auf jeden Fall jetzt kein toller Maler. Jetzt nicht, dass er sich dargestellt hat oder den Maler zeigt, ich bin der große Star, ich bin derjenige, der die Schönheit der Geliebten von Alexander dem Großen jetzt so toll malen kann.
Ganz gewiss, ich habe das Bild vom geistigen Auge auch gerade. Nur sollten wir nicht vergessen, dass Tiepolo der Ironiker nicht bloß die Tätigkeit, die viel gerühmte Tätigkeit des genialen Malers hier ein bisschen karikiert, sondern die anderen Figuren ja auch nicht gerade als strahlende Heroen daherkommen.
Ja, das ist richtig.
Beim besten Willen kann man dem Gesichtsausdruck Alexanders des Großen nichts Majestätisches beilegen, also man muss das Bild gesehen haben. Es ist schon ziemlich witzig, aber das ist Tiepolo ja ständig. Und in diesem Fall nimmt er also nicht bloß den Maler so schmeichelhafte Anekdote aus der Malerperspektive auf die Schippe, sondern genauso verspottet er oder ironisiert er die Rolle des Herrschers und seiner Mätresse. Und das ist natürlich im 18. Jahrhundert, denken wir an die klassische Hofkultur dieser Zeit mit der zentralen Rolle der Mätresse, auch eine gar nicht aggressive Kritik, nichts offensiv Revolutionäres, keine Sozialkritik, aber ein Ironisieren, ein sich darüber lustig machen, ein Augenzwinkern. Und das höhlt die Position, die Distanz des Souveräns auf eine wahrscheinlich wirkungsvollere, subversivere Weise aus, als dass die offensive, platte, plumpe Kritik einfach tut oft.
Also ich glaube jetzt auch nicht, dass das nur kritisch zu sehen ist, sondern das ist der Zeitgeist. Und der Zeitgeist, der war sehr höfisch geprägt und dazu gehörten gesellschaftliche Konventionen, wie sie zum Beispiel Castiglione im 16. Jahrhundert beschrieben hat, nämlich das Geistreiche und das Witzige, das Originelle, das einen neuen Blick auf bekannte Sachen zu werfen. Und ich denke, das tut Tiepolo ganz ausführlich und fast systematisch, dass er immer wieder sich ein bisschen lustig macht über die Dinge. Also das ist die Ironie, aber ich kann das nicht sehen, dass das kritisch gemeint ist, sondern dass das Zeitgeist ist. Und Ironie gibt es übrigens schon lange in der Malerei. Das beginnt oder mindestens bei Raphael. Der hat sehr ironische Bilder gemalt und hat sich nicht gegen irgendjemand dadurch gewandt, sondern es war halt eine höfische Attitüde.
Also das ist, denke ich, richtig, dass man unterscheiden muss, wo eben Witz und Ironie tatsächlich einfach Teil der Kunst sind und das eben, wie Sie schon richtig sagten, seit Jahrhunderten. Ich denke nur, im Fall Tiepolos kann man diesen leicht kritischen Blick doch belegen, weil es von ihm, es gibt nur wenige Schriftdokumente von ihm, aber es gibt eines aus seinen letzten Lebensjahren, in dem er einen Ratschlag an die jungen Künstler erteilt. Und da sagt er, die Künstler müssen sich an den Mächtigen orientieren, um ihr Auskommen zu sichern. Und vor diesem Hintergrund, denke ich, kriegt dieses Apelles-Bild tatsächlich eine konkrete Richtung. Auch wenn es richtig ist, was Sie sagten, Herr Carsten, dass Tiepolo nie entstellend ist oder offen sozialkritisch. Und das, finde ich, ist der Reiz an seiner Kunst. Wenn er ein System subtil hinterfragt, dann tut er das allein auf dem Weg der Ästhetik und wird nie irgendwie unschön oder eben entstellend. Und das ist das Faszinierende an ihm.
Tiepolo ist ganz gewiss noch ein letzter großer Hofkünstler. Er ist ja auch tätig für die Würzburger Fürstbischöfe, ist tätig im Dienst des venezianischen Patriziats, der spanischen Krone. Und er ist kein Systemkritiker eben in einem expliziten Sinne. Aber das Subversive, nicht, das macht die Kritik vielleicht sogar wirksamer, dass er im System alle Erwartungshaltungen bedient, wenn man nicht ganz genau hinschaut. Und da unterläuft er sie. Das ist nicht mein eigentlicher künstlerischer Hausheiliger Gian Lorenzo Bernini, genau derselbe Typus. Bewegt sich auf dem weiß Gott glatten Parkett des päpstlichen Hofes mit größter Virtuosität und dann Zeichen der Karikaturen, wo man sich denkt, um Gottes Willen, wenn das die Auftraggeber gesehen haben. Und man weiß, zum Teil haben sie es gesehen, haben sogar noch drüber gelacht. Aber es ist eigentlich ein Lachen, wenn man jetzt mit zusammengekniffenen Augenbrauen Sozialgeschichte analysiert, dann muss man sagen, eigentlich hätten sie sich aufregen müssen. Es gibt viele Formen, Autorität in Frage zu stellen. Tiepolo hat sicherlich die charmanteste und unterhaltsamste gefunden.
Wie wichtig waren die Kirche, wie wichtig war der Adel als Auftraggeber für Tiepolo?
Ja, das finde ich eben das Bemerkenswerte bei ihm, dass man ganz deutlich sieht, er bedient noch eine alte Weltordnung. Er bedient sie in seinen Patronen, eben die Kirche, der Adel sind seine zentralen und seine wichtigsten Auftraggeber. Und das schlägt sich natürlich nieder auf seine Kunst, denn seine Kunst zieht nochmal alle Register der barocken Theatralik. Und zugleich beginnt er eben das auf eine ganz subtile Weise zu unterlaufen. Und diese Gleichzeitigkeit von einer offiziellen Kunst in einem alten System und einem künstlerischen Ausweg, die finde ich interessant.
Ja, das ist ganz wichtig bei Tiepolo. Und dazu kommt aber noch, dass er im 18. Jahrhundert mit aller Macht, mit allen Mitteln, mit allen Registern, die er ziehen konnte, versuchte, eine für dieses 18. Jahrhundert einen gültigen Ausdruck zu finden in der Malerei. Die niederländische Malerei wird auf einmal wichtig. Das ist ein Konzept, eine Strategie, die er durchführt, um einfach die schönste Malerei, die prachtvollste Malerei dieses Spätabsolutismus zu schaffen. Es ist ganz richtig, der Himmel ist noch ganz nah und er kommt aus dem Absolutismus und bedient natürlich die Vertreter des Absolutismus. Aber das stimmt schon, er führt neue Ideen ein und hat Bilder geschaffen, die vorher so noch nie zu sehen waren.
Es gibt dieses berühmte Zitat des italienischen Kunstkritikers, Schriftstellers und Diplomaten Graf Francesco Algarotti, das ja auch indirekt quasi im Titel ihrer Ausstellung steht, Frau Hoyer, Tiepolo, größter Maler Venedigs. Ab wann galt er als größter Maler Venedigs und warum?
Also, was sich dahinter verbirgt, ist ein bisschen das, was Herr Krückmann gerade gesagt hat. Tiepolos Malerei ist eben voller Licht, Farbe, Fantasie. Das sind Werte, die für venezianische Malerei spätestens seit dem 16. Jahrhundert, spätestens seit Veronese gelten. Und für Algarotti ist Tiepolo deswegen der beste Maler Venedigs, weil er diese ganze Tradition noch einmal zum Leben erweckt. Es wurde vorhin schon gesagt, Tiepolo malt in einer Zeit, als Venedig eigentlich seine Machtposition schon verloren hat. Und auf dem Weg der Kunst holt Tiepolo diese alte Blütezeit der Serenissima noch einmal nach oben und noch einmal können sich die Venezianer feiern als eine zumindest in der Welt der Kunst machtvolle Nation. Dass die europäischen Zeitgenossen Tiepolo diese Bedeutung zuschreiben, würde ich in den 1730er, 1740er Jahren ansiedeln. Da wird Tiepolo zunächst in Oberitalien zu einem ganz gefragten Maler. Und dann kommen aber auch Diplomaten wie zum Beispiel Graf Tessin aus Stockholm nach Venedig und wollen Tiepolo unbedingt dazu bewegen, mitzureisen nach Schweden und dort am Hof tätig zu sein. Und Tiepolo lehnt es dann ab. Tessin empört sich, weil er sagt, die Lohnforderung Tiepolos sei zu hoch gewesen. Aber wenn man das nachrechnet, war die überhaupt nicht zu hoch, sondern Tiepolo hat sich einfach ausgerechnet, was er in einem Jahr in Venedig verdient und was man ihm dafür in Stockholm bietet. Und das war einfach zu wenig. Und das geht auch in eine Richtung, die am Anfang gesagt wurde, Tiepolo ist ein Handwerker. Der rechnet sich einfach aus, was ist mein Verdienst, was muss ich einnehmen. Und danach hat er seine Entscheidung getroffen.
Also er stellt sich ja auch als Handwerker dar im Fresko in Würzburg. Der ist er mit seinem Sohn gezeigt, wahrscheinlich seinen Sohn. Und er hat die klassische Handwerker, Malerhandwerker-Tracht an, also ein Tuch um den Kopf und also ganz einfache Kleider, während sein Sohn schon sehr höfisch gekleidet ist und mit einer Perücke. Und das hat Tiepolo Vater nie getragen.
Ist zugleich eben ein Handwerker, der dann am Ende, und das ist auch höchst emblematisch, höchst kennzeichnend, Venedig doch verlässt, nicht? Anders als seine großen Vorgänger reist er nicht nur, nicht, Tizian hat auch mal Venedig verlassen, aber kam immer wieder zurück. Mhm. Tintoretto, Veronese, Bellini, das sind alles Maler, die Zeit ihres Lebens in Venedig buchstäblich ihr Auskommen hatten und Ansinnen, die Stadt, die Heimatstadt zu verlassen, gelassen ablehnen konnten. Tiepolo geht auf dem Höhepunkt seines Ruhmes dann eben nach Würzburg. Und es ist ein Maler, der anders als seine großen Vorgänger auch nicht in Venedig stirbt, sondern in Madrid. Und auch das ist aufschlussreich, wenn man sich das soziale, das gesellschaftliche Umfeld für einen Maler in Venedig des 18. Jahrhunderts vor Augen ruft.
Lassen Sie uns über Würzburg reden, Herr Krückmann, da brauchen wir Sie jetzt. Würzburg, die Residenz, das war dieser fantastische Neubau des Architekten Balthasar Neumann, in Auftrag gegeben vom Fürstbischof Karl Philipp von Greifenklau. Der hat, wie ich gelernt habe, sogar mal in Mainz studiert und war dort 10 Jahre lang mal Rektor der Universität. Dann haben wir eben Würzburg, Personalunion, geistliche Macht, weltlicher Herrscher. Was hat Tiepolo für die Residenz genau geschaffen?
Ja, es wurde ja schon gesagt, das größte Fresko der Welt mit 700 Quadratmetern. Also, und es ist nicht nur das größte, sondern sicherlich auch eins der eindrucksvollsten. Ich habe das mir mal so überlegt, jedes Jahrhundert hat so sein großes Raumkunstwerk dieser Art. Das beginnt mit Giottos Arena-Kapelle, dann kommen Zwischenstufen, dann kommt die Sixtinische Kapelle mit Michelangelo. Und in diese Reihe gehört auch Tiepolo. Und das zeigt eben auch, welche Bedeutung er im Ablauf der Kunstgeschichte hat. Und er hat dort in 3 Jahren 2 große Zyklen gemalt, 2 große Bilder gemalt, im Kaisersaal und im Treppenhaus. Und daneben im Winter konnte man ja kein Fresko malen, wegen der Kälte, da trocknete die Farbe nicht. Und da hat er noch eine Unzahl von Ölgemälden gemalt, die alle noch erhalten sind. Und da kann Stuttgart prunken, eine unendliche Anzahl von Zeichnungen haben sich erhalten aus dieser Zeit.
Herr Krückmann, jetzt müssen Sie das aber noch ein bisschen genauer beschreiben. Sie haben jetzt wieder gesagt, großes Deckengemälde. Sage ich, ja, das kenne ich. Das sind die Decken, da ist viel blauer Himmel, da sind fluffige Wolken und da sind irgendwelche Figuren, die fliegen herum, die sitzen. Aber was ist das genau?
Ja, es ist natürlich, läuft alles auf die Verherrlichung des Fürstbischofs Greifenklau hinaus. Das ist ja ganz klar. Die 4 Kontinente sind dargestellt. Diese 4 Kontinente, die machen sich auf den Weg, Greifenklau zu verherrlichen. Und das ist natürlich eine hierarchische Abfolge. An der Spitze steht natürlich Europa. Ja, eigentlich gar nicht nur Europa, sondern Würzburg mit Greifenklau. Er hat sich als das Zentrum der kulturellen Welt gesehen und hatte, es war nicht nur bei ihm eine Anmaßung, sondern es war ein so unglaublich gebildeter Mensch, der auch ganz eigene Vorstellungen theologischer Art hatte, die teilweise in das Fresko eingeflossen sind und die man noch gar nicht richtig gedeutet hat. Also er lebte vollkommen in dieser Vorstellung, hier Würzburg, das ist, ich weiß nicht was, das neue Rom, das neue Jerusalem, eine Stadt des Lichtes, deswegen kommt auch Apoll so groß vor. Und es ist der Aufstieg von der Welt unten des Alltags hinauf in die hehre Welt der göttlichen Erkenntnis. Und die letzte Steigerung ist dann natürlich der Kaisersaal, in der Apoll die Braut dem Genius Imperii, also einer Reichsallegorie, zuführt. Und das ist eine Legitimation der Herrschaft des Fürstbischofs von Würzburg. Also ein unglaublich durchdachtes System. Und das Spannende dabei ist, dass man sehr gut erkennen kann, wie, weil wir ja so viele Entwürfe haben und Zeichnungen haben, wie Tiepolo das ganz minutiös in Absprache mit dem Fürstbischof entwickelt hat, so dass es eine einzigartige, also eine ganz individuelle, teilweise schwer zu deutende Ikonografie bekommen hat.
Jetzt haben wir natürlich in Stuttgart ein Riesenproblem. Wir können die Würzburger Residenz nicht in diese Ausstellung verpflanzen. Ja. Wir haben uns aber Ersatz beschafft. Wir haben ein großes Deckensegel in einem der größten Räume dieser Ausstellung aufgespannt. Also Sie können das Treppenhaus immer noch in großem Format, wenn auch nicht ganz im Originalformat, über sich sehen. Und darunter stellen wir diese wunderbaren Zeichnungen aus, die Tiepolo mit Rötel auf blauem Papier angefertigt hat. Also ganz kostbare Zeichnungen, weil die unwahrscheinlich fragil sind. Und auf diesen Zeichnungen kann man eben die hier schon beschriebenen Personifikationen der 4 Kontinente im Detail studieren, mit den exotischen Tieren, mit den pittoresken Attributen, die sie begleiten. Und Sie haben es schon beschrieben, Herr Krückmann, Tiepolo hat diesen Figurenerfindungen große Bedeutung beigemessen und die Zeichnungen sind ein Zeichen dafür, denn das sind keine Vorzeichnungen für das Fresko, sondern sogenannte Ricordi, Erinnerungszeichnungen, in denen er und sein Sohn Giovanni Domenico ihre außergewöhnlichen Figurenerfindungen dokumentiert haben. Und ihre Musterbücher haben sie dann auch mitgenommen auf ihre Reisen und zum Beispiel in Madrid Figuren weiterverwendet, die sie in Würzburg erfunden hatten.
Ah, weil sie es nicht abfotografieren konnten in Würzburg, quasi abgezeichnet und mitgenommen. So wie das eigene kleine Werkverzeichnis in der Hosentasche.
Ja. Ja, aber diese Art, das ist natürlich großartig, dass man so eine Vorstellung bekommen kann von dem Fresko, aber den authentischen Eindruck in Würzburg ersetzt das nicht.
Da haben Sie recht.
Und zwar, ja, nee, doch, nicht nur, weil das eine Foto ist und das andere gemalt und so, das Original und so weiter. Nein, weil dieses Treppenhaus-Fresko, das darf man überhaupt nicht so aus, von einem Standpunkt angucken. Man muss die Treppe emporschreiten und dann sieht man als erstes Amerika, also den unterentwickelsten Kontinent, wie der langsam aufbricht. Und je weiter man nach oben schreitet, desto mehr entwickelt sich das Fresko. Dann wendet man sich um, weil die Treppe dann ein anderen Verlauf hat und dann kommt man plötzlich auf, sieht man den Greifenklau im Himmel schweben, so, und als Medaillon. Und diese Inszenierung dieses Bildes ist wie ein Film. Das ist nichts anderes als ein Film, in dem man selbst sozusagen die Kamera ist, die hochgeht und das aufnimmt. Und das sich in Würzburg bewusst zu machen, das zu erleben, also das gehört zu den größten Kunsterlebnissen, die ich kenne. Nicht nur, weil ich ein Tiepolo-Fan bin, sondern weil es einfach so ist. Punkt.
Ich bin sogar Würzburg-Fan, über Tiepolo-Fan hinaus und kann es nur unterstreichen, ist eigenste Jugenderfahrung, dass hier also wirklich mit den menschlichen Sehgewohnheiten grandios gespielt wird. Was ich mich schon länger, jetzt nicht seit Jugendtagen, aber doch schon länger frage, ist, ob nicht auch schon die zeitgenössischen Besucher diese grandiose Regie am Ende mit einem leisen, vielleicht verhaltenen Schmunzeln betrachtet haben. Denn nicht, das ist eben das Faszinierende an Tiepolo immer wieder, dass er mit Formen spielt, aus denen ja so ein bisschen das Leben gewichen ist und vor allem mit Konventionen. Es ist bekannt, längst bekannt, 1750, dass es nicht 4, sondern 5 Kontinente gibt. Er übernimmt die 4, weil er nur 4 Seiten beim Gemälde hat. Und das Fürstbistum Würzburg bei all seiner Prosperität unter den gütigen und sehr fortschrittsfreudigen Herren aus den Häusern Schönborn und Greifenklau trotzdem nicht der Nabel der Welt war, das war ja den Betrachtern schon bewusst, nicht? Und trotzdem, Tiepolo versteht es, diese einigermaßen hypertrophierte Botschaft so zu verkleiden, vielleicht eben gerade durch dieses Granironie so zu verkleiden, dass es dann doch gefällig, charmant und in gewisser Weise wieder überzeugend wirkt. Das macht schon seinen Genie aus, würde ich sagen.
Ja, und das hängt damit zusammen, natürlich auch mit der Ironie. Natürlich hat das keiner mehr geglaubt oder vielleicht auch nie jemand geglaubt, dass da die Götter da sind und dass Greifenklau jetzt von Genien und so weiter in den Himmel getragen wird. Darüber hat man ganz klar geschmunzelt und das war in dem Sinn wörtlich genommen nicht glaubwürdig. Das ist vollkommen richtig. Aber weshalb es trotzdem so überzeugend ist, und da kommen wir nochmal zur Ironie, die haben wir ja schon oft erwähnt. Die ganzen Helden, die dargestellt sind, das sind nicht Heroen, die aus einer ganz anderen Welt letztlich kommen, sondern es sind Menschen. Es sind alles Menschen, die diese Rollen spielen, aber es sind Menschen mit ihren Eigenheiten und beobachteten Bewegungsabläufen. Und ich glaube, darin liegt einer der wesentlichen Punkte bei Tiepolo. Er hat diesen gewaltigen Kosmos, das wir noch im 17. Jahrhundert, Versailles oder wo dargestellt wird, diese Herrlichkeit. Und das sind alles, sehen aus wie Menschen, aber sind nie Menschen, sind immer Heroen, Halbgötter, Ganzgötter. Aber bei Tiepolo sind es auf einmal Menschen.
Stimmt, ja. Wir haben in der Ausstellung eine Ölskizze für ein Fresko, was kurz nach Würzburg entsteht, 1762, für die Villa Pisani in Stra. Mhm. Das ist eine Apotheose dieser Familie Pisani und wie Sie es beschrieben haben, Herr Krückmann, eben auch mit Genien, Göttern, Götterhimmel. Mhm. Aber plötzlich entdeckt man dort 7 Kinderbildnisse und das sind die lebensechten Porträts der Kinder der Familie Pisani. Ein absoluter Verstoß gegen die Gesetze der barocken Allegorie. Und da finden die Menschen Eingang in diese Götterwelt.
Ja. Und das ist jetzt also eines der Werke, die wir zum Ausgangspunkt genommen haben, um zu fragen in diesem SWR2-Forum, wie revolutionär war Giovanni Battista Tiepolo. Dass er ein Maler des Umbruchs war, ein Maler der Zeitenwende, ab wann merkt man das denn in seinem Werk, Frau Heuer? Wie alt muss er werden?
Nee, das ist eigentlich eher umgekehrt lustig. Er ist schon ganz früh revolutionär. In diesem genannten Apelles-Bild hinterfragt er Verhältnisse kritisch. Es gibt auch frühe mythologische Bilder, in denen ihm Witz und Ironie kein Selbstzweck sind, sondern dazu dienen, diese jahrhundertealte Tradition der immer steten Wiederholung der Ovidschen Mythen zu hinterfragen. Und dann in seinen Hauptwerken dieser 1730er, 40er, 50er Jahre scheint mir dieser ironische Ansatz so ein bisschen zurückzugehen, obwohl Herr Krückmann jetzt beschrieben hat, wie sehr das in Würzburg doch wieder durchscheint. Aber es ist nicht so prominent. Und dann im Spätwerk kommt es wieder. Also ich glaube, es ist ein Persönlichkeitszug bei Tiepolo, dass er immer schon Dinge kritisch hinterfragt hat und dann in diesen großen offiziellen Aufträgen nicht so offen damit umgeht und dann im Spätwerk das wieder stärker zum Vorschein tritt.
Ja. Das ist ja auch das Problem nicht des Umgangs mit einer jetzt sehr, sehr reichen Tradition, Darstellungstradition schon, die Notwendigkeit des Künstlers, immer wieder Originelles zu schaffen, alte Bildthemen neu zu inszenieren. Schauen Sie, mir fiel so auf, dieses wunderbare Gemälde Apoll und Daphne, das Sie in Stuttgart ja auch zeigen, nicht? Das ist ein Thema, uralt, immer wieder behandelt, wahrscheinlich endgültig von Gian Lorenzo Bernini in der Villa Borghese, diese Marmorgruppe. Was soll danach noch kommen? Tiepolo lässt was kommen und es ist ein Bild, das durch Kolorit und die Dynamik der Figuren unglaublich suggestiv und eindrucksvoll ist. Aber in der Notwendigkeit, eben etwas Originelles zu bieten, lässt er dann die flüchtende Nymphe Daphne ihren göttlichen Verfolger Apoll kurzerhand in den Unterleib treten. Da sind wir wieder nicht bei diesem Spiel. Haarscharf an der Grenze zwischen dem Bedienen der Konvention und dem Brechen dieser Konvention, geboren aus der Notwendigkeit, schlicht und einfach wahrscheinlich auch immer mal wieder originelle Wendungen zu finden zu Themen, die schon sehr oft vielleicht am Ende auch ausbehandelt sind.
Also sagen wir mal ganz klar, das ist wie wenn die Nymphe einen Selbstverteidigungskurs gemacht hätte. Wie wehre ich mich am besten? Ja. Undenkbar, dass ein Künstler vor Tiepolo sowas gemalt hätte.
Ja, aber der Witz an diesem Gemälde ist, dass diese Lesart nicht so eindeutig ist. Dieses Gemälde ist ambivalent und auch dieser Fußtritt der Daphne ist ambivalent, denn Tiepolo spielt da mit Räumlichkeit und Fläche. Und das ist dieses Spiel mit der Wahrnehmung des Betrachters, das Spiel mit Verfremdungen, mehrdeutigen Formen, ist was in seinem Oeuvre sich konstant beobachten lässt. Zum Beispiel auch an einem Bild, was tatsächlich in den 1750er Jahren, also auf dem Höhepunkt seines Schaffens entsteht, nämlich der Tod des Hyazinth. Ein ganz anregendes, ein ganz berührendes, großes Gemälde, das sich heute in Madrid befindet und das der Prinz von Schaumburg-Lippe in Auftrag gegeben hat, um an den Tod seines verstorbenen Geliebten zu erinnern, in diesem Liebespaar Apoll und Hyazinth. Und auf diesem Gemälde betrauert Apoll den toten Hyazinth. Und es scheint zunächst mal eine räumliche Darstellung zu sein, die sich in einem Garten abspielt. Und erst auf den zweiten Blick bemerke ich, dieser Garten, das sind eigentlich hintereinander geschichtete Farbflächen. Und diese Figuren, dieses Paar Apoll und Hyazinth, das ist überhaupt nicht naturalistisch wiedergegeben, sondern das sind Posen, in denen kann man Menschen eigentlich in der Natur gar nicht so nachstellen. Und plötzlich entdecke ich eine Künstlichkeit in diesem Bild, die da aber nicht im Dienst irgendeiner Kritik steht, sondern die hier wirklich die Bildaussage verstärkt, nämlich die Distanz, die der Tod aufbaut zwischen diesen beiden Geliebten, die empfindet Tiepolo in der Künstlichkeit dieses Bildes nach. So wie wir in dieses Bild nicht mehr reinkommen, so kommt Apoll seinem Geliebten nicht mehr nahe.
Es gibt aber eines, was uns hilft, in dieses Bild reinzukommen, Frau Heuer. Und zwar hat Apoll seinen geliebten Hyazinth nicht versehentlich mit einer Diskusscheibe erschlagen, sondern wir sehen unten am Bildrand einen Tennisschläger und einen Tennisball liegen.
Das ist richtig. Tiepolo folgt hier einer zweiten Erzähltradition, einer italienischen Übersetzung der Ovid-Geschichten, die Anguillara im 16. Jahrhundert herausgegeben hat. Und bei Anguillara spielen Apoll und Hyazinth Tennis und tatsächlich trifft Apoll Hyazinth mit seinem Tennisball an der Schläfe und dadurch kommt er zu Tode. Und Tennis hat man im Barock in Ballhäusern gespielt, nicht wie heute unter freiem Himmel, sondern in abgezirkelten Häusern. Und dieses Ballhaus kann man auf dem Hyazinth-Bild im Hintergrund sehen. Es verwandelt sich da schon zurück in die freie Natur, so wie eben Hyazinth sich nach seinem Tod wieder zur Natur zurückgeht. Aber ja, dieses Bild ist eine Illustration des historischen Tennisspiels, das ist richtig.
Hat aber mit der antiken Mythologie so gesehen
mit der Antike nichts mehr zu tun.
Wenig zu tun.
Ja, das stimmt.
Das heißt
ja.
Also auch ein Beispiel dafür, wie sich Tiepolo unabhängig macht von Darstellungstraditionen.
Ja, das ist richtig. Ja.
Wie revolutionär ist er gewesen? Er starb 19 Jahre, bevor die Bastille gestürmt wurde in Paris. hat die Gedanken der Aufklärung miterlebt?
Das ist eben was, was sein Werk so spannend macht. Man kann Tendenzen der Frühaufklärung in seinen Werken nachweisen. Zum Beispiel dieses Zurückdrängen der Allegorie und zum Beispiel dieses Hinterfragen des barocken rhetorischen Systems. Aber er bleibt eben letztlich doch in diesem System, man kann wirklich sagen, gefangen, denn er geht nicht freiwillig nach Madrid. Als er 1762 seine Heimat verlässt und nach Spanien reist, tut er das gegen seinen Willen. Er wird schon länger vom spanischen König angefragt, ob er nicht einen ehrenvollen Auftrag am Hof übernehmen möchte. Und er weigert sich immer wieder und sagt, er hat genügend Arbeit in Veneto, er ist ein alter Mann, er fürchtet sich vor dieser Reise. Und dann zwingt ihn die Regierung der Republik Venedig, diesen Weg nach Spanien anzutreten, weil er ein Botschafter dieser Kunst Venedigs ist und damit eben auch ein politisches Pfand, was da zwischen zwei Staaten ausgetauscht wird.
Als Tiepolo ist ja kein Intellektueller, Tiepolo ist Maler. Und das heißt, wir müssen ihm gar nicht jetzt suchen, ob er Ideen der Früh- oder der Aufklärung rezipiert hat. Was er auf jeden Fall macht, ist, dass er die von ihm so, Herr Krückmann hat es nochmal unterstrichen, so virtuos beherrschten Darstellungstraditionen, nicht bloß der eigenen Kultur, nicht bloß der venezianischen Malerei, sondern eben bis in die Niederlande hinauf zusammenführt, noch einmal mit einem gigantisches Feuerwerk abbrennt, an das aber niemand und offensichtlich auch er selber mehr so richtig glaubt. Ich kann es vielleicht ganz anschaulich machen an den Löwenfiguren, die Tiepolo malt. Löwe, nicht das Symbol des heiligen Markus, das Symboltier der Republik. Wenn man sich die Löwen Carpaccios oder Bellinis anschaut oder Palma il Giovanes, dann sind das alles Tiere, die... Ja, bei denen würde man schon Leinzwang befürworten. Die Löwen Tiepolos sehen aus wie etwas altersschwache Bernardiner nach einem Alpenrettungseinsatz. Die sind ein bisschen zahnlos, die sind dargestellt wie etwas großgeratene Schoßhündchen. Das nur als Symbol für Tiepolos Umgang mit diesen Symbolen, mit diesen Darstellungstraditionen, die zum Spiel, zur Ironisierung freigegeben werden. Und in dem Augenblick, wo man anfängt, über Dinge zu lachen, da glaubt man ja nicht mehr richtig an sie, nicht? Und damit stellt man sie letzten Endes wirksamer zur Disposition als im sozialgeschichtlichen Frontalangriff, in dem es heißt, wie furchtbar, wie ungerecht, wie schlimm ist die Tyrannenwirtschaft.
Ja, man muss das sehen. Wir sprechen jetzt ja über Gemälde oder Fresken, die für Kirchen oder Schlösser gemalt sind. Das sind natürlich ganz gewisse Anforderungen da. Für den Fürsten musste natürlich da der Himmel irgendwie erfüllt sein, in der Kirche sowieso. Aber wenn er dann Bilder malte, die ja nicht diesen Kontext haben, dann passiert oftmals was ganz anderes. Und da gibt's ein Gemälde, das hängt bei Ihnen, Frau Ruhe, in Stuttgart, die Flucht nach Ägypten, dieses kleine Bild, das fast mein Lieblingsbild ist von Tiepolo. Und bei diesem Bild, wir sprachen über die Aufklärung und dass man alles nicht mehr so ernst nimmt. In diesem Bild kann man sagen, hier ist das Wunder aus der Welt gewichen. Da sitzt diese heilige Familie an einem Flussufer und wartet, dass ein Engel kommt und sie mit dem Boot übersetzt, von dem Engel ist weit und breit nichts zu sehen. Und sie warten da, sie sitzen unter einem Baum. Ich glaube, in den Apokryphen, da heißt es, dass Jesus hat viele Wunder getan, dass dort ein Baum irgendwo stand, der sich vor ihm verneigt, weil er natürlich die Heiligkeit des Jesus sofort spürt. Hier ist dieser Baum eine große, ich weiß nicht, Tanne oder Fichte, die sich selbst an einen Felsen lehnt, also weit davon entfernt ist, sich jetzt vor Jesus niederzubeugen. Und sie gibt noch nicht mal Schatten für das heilige Paar. Und diese Verlassenheit, diese Ausgesetztheit in einer unwirtlichen Welt, das sind Felsen, blanke Felsen, da ist weit und breit kein anderer Baum als diese eine Tanne. Da sind zwei Vögel, die durch das Bild fliegen und einfach nur künden, dass es irgendwo vielleicht noch Leben gibt, aber nicht in dieser Wüstenei. Also eine solche unglaublich melancholische Verlassenheit, also das konnte vorher einfach nicht gemalt werden. Und da wird das heilige Paar, das natürlich aufbricht, um die Bestimmung Jesus, die Welt zu erlösen, gezeigt in einer Form, wo es eigentlich nur noch ein einfaches Bettlerpaar ist, das überhaupt nicht weiß, was am nächsten Tag passieren wird. Und trotzdem ist dieses Bild, so melancholisch es ist, hat eine Stimmung, eine Ausstrahlung. Es ist einfach unfassbar. Und das ist ein Bild, radikal Neues. Sowas gab es vorher einfach
nicht. Genau. Und da würde ich sogar noch einen Schritt weitergehen. Sie haben das eigentlich schon beschrieben. Die religiöse Figurenerzählung tritt eigentlich in den Hintergrund. Ja. Ich sehe überhaupt nicht mehr, dass das die heilige Familie ist. Und eigentlich geht es auch gar nicht mehr um diese Figuren, sondern es geht nur noch um die Landschaft, es geht um die Formen, es geht um die Farbe. Und letztlich dieser Eindruck der Einsamkeit, der Verlassenheit, den Sie eben so beschrieben haben, der entsteht durch die reinen Formen, der entsteht durch diesen spitzen Nadelbaum, durch diese schroffen Felsen. Also ich muss dieses Bild nicht mehr lesen, sondern es ist letztlich die Autonomie der Form, die hier im Betrachter ein subjektives Gefühl auslöst. Und das ist eine Darstellungsstrategie, die in der Moderne für Goya und für die ganzen nachfolgenden Maler dann wichtig wird.
Ja, also dieses Bild könnte auch von Goya stammen, das muss man wirklich sagen. Wenn Sie
Frau Höher, Sie zeigen ja in Ihrer Staatsgalerie-Ausstellung tatsächlich auch Werke von Goya, und zwar seine Capriccios neben Capricci, Scherzi von Tiepolo. Was verbindet diese Werke miteinander? Da sind wir ja auch wieder bei diesem Aspekt des Revolutionären, des Neuen, des Subversiven, einfach die Konventionen überschreitenden.
Ja, und es ist bezeichnend, welches Genre Tiepolo dafür wählt. Er wählt das Medium der Radierung und er wählt die Gattung des Capriccio, eine Kunstform, die seit dem 17. Jahrhundert als Inbegriff der Fantasie und der künstlerischen Freiheit gilt. Aber Tiepolo dreht das noch einmal weiter. Seine Capricci zeigen uns auf den ersten Blick idyllische Hirtenwelten. Da gibt es Rinder, da gibt es mythologische Wesen. Und erst auf den zweiten Blick entdecken wir, da sind unheimliche Elemente. Da sind Knochen, da sind Philosophen, Zauberer, da sind auch ganz viele Eulen. Also Tiere, die eigentlich für die Nacht stehen, für den nahenden Tod, die aber auch Weisheitssymbole sind. Und plötzlich fange ich als Betrachter an zu denken, ich müsste doch die Symbole in diesen Bildern entschlüsseln können. Und je mehr ich das versuche, desto mehr merke ich, nein, die Symbole sind so widersprüchlich eingesetzt, dass diese Bilder eigentlich demonstrativ unlogisch sind. Und das hat System bei Tiepolo. In den Capricci und in den Scherzi entwirft er das Konzept einer Kunst, die uns die Grenzen des Verstandes aufzeigt und den Traum und die Fantasie in den Mittelpunkt stellt. Und wenn Sie sich Goyas Capriccios anschauen, dann ist natürlich der Titel übernommen, das Medium der Radierung ist übernommen und auch bei Goya spielen die Eulen eine ganz große Rolle. Vor allem auf dem zentralen Blatt seiner Capriccios, das diesen Titel trägt, der Traum oder der Schlaf der Vernunft gebiert Ungeheuer. Und dieses Darstellungsprinzip, das sozusagen die Bilder, die Welt des Traumes und diese Unverbundenheit der Traumbilder nachahmen, das ist ein Prinzip, was Goya bei Tiepolo gesehen und übernommen hat.
Und es ist zugleich das Betriebsgeheimnis der Moderne sozusagen, nicht? Das Auseinanderfallen von Sein und Schein, von Rolle und Wirklichkeit, die dann im Laufe des 19. Jahrhunderts immer mehr thematisiert wird, die dann auch, ja, nicht Freud, die Traumdeutung wissenschaftlich untersucht wird. Das ist hier alles angelegt, unvorbewusst wahrscheinlich erfasst, nicht? Das Intuition des Künstlers, der eben tatsächlich auf diese Weise einen sicherlich nicht bewusster, aber ein ganz wesentlicher, wichtiger Wegbereiter der modernen Weltwahrnehmung wurde.
Er starb in Madrid im März vor 250 Jahren, war zu schwach, noch zurückzukehren in seine Heimat nach Italien. Ist das so gewesen?
Ja, also es wird auch gesagt über diese späte Ruhe auf der Flucht nach Ägypten, über dieses Stuttgarter Bild, dass diese Melancholie, die darin zweifellos zum Ausdruck kommt, dass die ein Zeichen wäre dieser Heimatlosigkeit des Künstlers. Es gibt aber neuere Quellen dazu, dass Tiepolo am Hof von Madrid hoch geschätzt war. Man hat ihm, nachdem er die Fresken im Königspalast fertiggestellt hatte, 7 Altarbilder für eine Franziskanerkirche in Aranjuez übertragen. Das war eine ganz große Ehre. Und Tiepolo sendet immer wieder aus Madrid Schmuckstücke an seine Gemahlin, die in Venedig zu Hause geblieben ist. Also er hatte einen hohen Status in Madrid und es deutet eigentlich alles darauf hin, dass die Entscheidung, dort zu bleiben, freiwillig war. Vielleicht beeinflusst dadurch, dass er sich zu alt gefühlt hat für eine Rückreise, aber dass er einsam und traurig in Madrid stirbt, das kann man heute eigentlich nicht mehr halten, diese Idee.
Wie geht Italien nun um mit seinem 250. Todestag? Die Staatsgalerie Stuttgart eröffnet das Tiepolo-Jahr sozusagen vorausgreifend, nun mit dieser großen Schau. Hamburg zieht mit 3 Künstlern Goya, Fragonard und Tiepolo nach im Dezember.
Ja. Ich habe natürlich erstmal bei meinen venezianischen Kollegen angeklopft und gefragt, was denn eigentlich deren Pläne sind. Und dann habe ich da grünes Licht und vor allem überwältigende Unterstützung erhalten. Leihgaben aus Venedig, aus Triest, aus Mailand und auch Kollegen aus Übersee haben uns unterstützt, aus New York, aus Montreal, aus London. Alle waren sich einig, dass es mal wieder nach 23 Jahren eine Tiepolo-Ausstellung in Deutschland geben muss. Und jetzt zeigen wir Ihnen in Stuttgart den besten Maler Venedigs.
Das heißt also, es lohnt sich nicht nur nach Würzburg zu fahren, sondern auch die Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart anzuschauen. Bis zum 2. Februar ist sie zu sehen. Wir haben darüber diskutiert in diesem SWR2-Forum unter dem Titel Maler des Umbruchs, wie revolutionär war Giovanni Battista Tiepolo. Vielen Dank an Sie, Frau Heuer, Dr. Annette Heuer, Kuratorin der Tiepolo-Ausstellung in der Staatsgalerie Stuttgart. Mitdiskutiert hat auch Venedig-Experte, Privatdozent Dr. Arne Karsten vom Historischen Seminar der Universität in Wuppertal und Dr. Peter Krückmann, ehemaliger Museumsdirektor bei der Bayerischen Schlösserverwaltung in Fürstenfeldbrück. Die Gesprächsleitung hatte Susanne Kaufmann.